Die einen sind von Herzen dankbar, wissen um die Segnungen, genießen sie, stehen mitten im Leben und geben ihr Bestes. Die anderen, Anne Rose war wohl dein Name, tragen an Lasten, die Pflege der Eltern ist ein Auftrag und man kann schon auch an Demenzerkrankten oder schwer kranken Eltern leiden und sich auch aufreiben. Und man braucht eine zusätzliche Quelle der Kraft. Und auch da ist es wichtig, dass wir unsere Not klagen, dass wir sie vor unseren Herrn bringen. Die Dankbarkeit, aber auch die Klage. Beides finden wir ja im Worte Gottes. Und beides hat auch etwas mit Leidenschaft zu tun. Nicht in die Knie zu gehen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben in den Herausforderungen. Und zu fragen, Herr, wo ist deine Kraft für mich, deine Stärkung in meiner Situation? Heiliger Geist, ich rechne mit dir, dass du meinem Herzen Luft machst. Manchmal ist es auch ein Umdenken, was nötig ist. Und schon geht es uns anders, auch in unserem Herzen. Also wir sind herausgefordert, mit unserem Herrn zu leben. Entschuldigt bitte, wenn ich jetzt heute Morgen über Leidenschaft rede. Aber es ist eine Sache, die mich auch immer wieder packt. Und ich kann, wenn ich über dieses Thema Leidenschaft nachdenke, mir nur den Herrn zum Vorbild nehmen. Wie leidenschaftlich er lebte und wie leidenschaftlich er auch starb. Er starb nicht unter Resignation, nicht in der Angst, sondern wir denken an seine letzten Worte. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Also seine Leidenschaft für seinen Vater, mit seinem Vater zu leben, begleitet ihn durch das ganze Leben. Gut 36 Jahre oder waren es etwas weniger noch, 30 Jahre, ist jetzt nicht solch eine Lebensleistung, wie wir sie vollbringen müssen mit 80, vielleicht sogar 90 Jahren. Und trotzdem war sein Leben ganz intensiv. Und wenn ich um eine Quelle bitten darf, dann erschließt euch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe heute Morgen wieder eine Andacht gelesen, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind und der Geist Gottes in uns wohnt. Dann ist es möglich, dass er Weichen stellen kann. Ich denke an diesen Jungen, ja, der seine Murmeln aus dem Dreck da zusammensammelt. Das Einzige, was übrig geblieben ist und dieser alte Schuh, den er dann in der Hand hatte, den er wegwarf, weil er nicht mehr brauchbar ist. Alles verbrannt in seinem schönen Zimmer. Und trotzdem hat er Hoffnung. Und ich denke an diesen Satz, den er sagte, der Heilige Geist lehrt mich, was ich tun und was ich lassen soll. Und es ist hier meine Heimat und ich bleibe hier und ich werde später Lehrer. Da dachte ich, was ist das für eine Leidenschaft, die der Geist Gottes in solch einem jungen Menschen entzünden kann. Kann er es bei uns? Darf es bei uns? Ihr habt die Präsentation vorbereitet und wir wollen sie mal dazu schalten. Leidenschaft will gelebt werden. Wir stülpen sie niemand über, wir zwingen niemand, aber wir leben sie vor. Auch als Christen unsere Leidenschaft, die unserem Herrn gilt. Ich will uns mal diese Verse lesen aus Epheser 3. Da steht es, und es ist ja ein Gebet des Paulus, ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden. Mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, den Heiligen Geist, am inneren Menschen, also in unserem Herzen, in unserem Denken, ja, in unserer Seele. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und in der Liebe tief gewurzelt und gegründet seid. Jetzt mal einiges auslassen und dann noch Vers 20, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Definieren wir uns über die Armut? Unsere Herausforderungen sind auch groß. Oder definieren wir uns und sagen, meine Leidenschaft ist die Fülle Gottes. Meine Leidenschaft ist die Fülle Gottes. Ich will da hineinschauen und ich will da hineingeführt werden und ich will buchstabieren, ich will es geoffenbart bekommen, was es heißt, aus der Fülle Gottes zu leben. Auch darüber müssen wir reden, wenn es um Leidenschaft geht. Ein Student steht auf dem Vorblatt seiner Universität, stellt seine Tasche ab, nimmt einen Kanister Benzin und übergießt sich und dann zündet er sich an. Und noch bevor die Leute etwas davon merken, brennt er lichterloh und er verbrennt dort auf diesem Universitätsplatz. Die Polizei kommt, sieht eine Aktentasche stehen, nimmt sie an sich und darin finden sie einen Brief, ein Vermächtnis dieses Studenten. Ich lebe oder lebte ein Leben ohne Hoffnung, ohne Liebe. Und das ist sinnlos. Aus dieser Sinnlosigkeit wollte er ein Signal senden. Leidenschaft, die Leben zerstört. Ein ägyptischer Flüchtling in diesem Sommer passiert, im August, auf offener Straße, zündet sich ebenfalls an. Es wird ihm verwehrt, aus seinem Flüchtlingswohnheim in eine Wohnung zu ziehen. Man kann ihm das Leben erhalten. Es gibt ein falsches Feuer, eine Leidenschaft, wo Menschen brennen, vor Begierden, wo sie explodieren, denken wir an die Attentäter. Glühender Hass in ihrem Herzen ist, ein Mann schleift seine Frau hinter seinem Auto her, bindet sie an und fährt durch die Straßen. Hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht, eine unerfüllte Sehnsucht. In Flammen der Begierde verbrennen Menschen im Sex, in der Pornografie, im Heroin. Ein Feuer brennt. Und es vernichtet, es zerstört, es reißt nieder. Und es bleibt nur schmutzige Asche zurück. Jesus fasst das zusammen in diesem Satz, und ihr kennt ihn, Johannes 10, Vers 10. Der Teufel, er kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Hier brennt eine Leidenschaft gegen das Leben. Auch gegen das ewige Leben, was Menschen ererben sollen. Und dann setzt Jesus aber in den gleichen Satz einen anderen Akzent. Ich aber bin gekommen, dass sie Leben haben, Zoe, also erfülltes Leben, und das im Überfluss. Leidenschaftlich leben aus der Quelle des Heiligen Geistes. Aus der Quelle Gottes. Es gibt dieses göttliche Feuer, das Menschen erreicht, wo die Liebe Gottes aufbricht in einem Herzen, wo Hoffnung plötzlich da ist, wo man sich aufrichten kann aus Zerbrochenheit, aus Einsamkeit, auch aus der Sucht, um nochmal neu beginnen zu können. Diese Liebe Gottes, die unser Herz erfüllt. Ich denke an Maria Brean. Wir werden es heute Abend auch wieder hören. Sie ist ja weit über 80. Und mit Mitte 70 ist sie aufgebrochen nach Uganda. In diesem hohen Alter, als ihr Mann verstorben war, bricht sie auf und gründet ein Waisenheim für Kinder ohne Eltern. Ein Projekt geworden, das ist fantastisch. Wir werden vielleicht heute Abend auch einige Bilder davon sehen. Sie hat einen Film darüber gedreht. Als ich das sah, dachte ich, was für eine Leidenschaft hat diese Frau ergriffen. Mehrere Häuser sind entstanden für ihre Mitarbeiter, eine Schule. Und jetzt ist sie dabei, eine Krankenstation, ein Krankenhaus aufzurichten. Es ist alles großartig. Und sie ist in Europa und in Deutschland um Spenden zu sammeln. Ihr Herz brennt für dieses Land. Wir haben in unserer Verwandtschaft eine Frau, die ebenfalls ein Waisenhaus hat in Uganda. Und die hat sich Maria Brean als Vorbild genommen. Ich bin vielleicht gespannt, ob sie heute Abend da sein wird, aber es ist interessant, wie Leidenschaft auch andere ansteckt. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde, auf der Erde. Und was wollte ich lieber, dass es schon brennen würde? Es ist kein Strohfeuer, es ist kein Blendwerk, es ist keine Show, sondern da ist der brennende Wunsch in dem Herrn, dass sich die Vaterliebe Gottes ausbreitet. Ja, die Liebe Gottes wird ja ausgegossen in unsere Herzen, wodurch? Durch den Heiligen Geist. Dass da die Wärme der Liebe Gottes, das Feuer des Heils, diese Rettung in uns angezündet wird. Ich denke, Rettung ist auch eine Kraft, die uns ergreift. Wo wir rauskommen aus Resignation, aus Angst und aus Sorgen, wo wir plötzlich Fundament haben. In uns glaubt es. In uns spüren wir die Rettungskraft dieses unseres Retters Jesus. Es gibt diese positive Leidenschaft und die wird schon im Alten Testament angekündigt, in Prediger Kapitel 9, Vers 10, dieser Enthusiasmus, hört mal, alles, was deine Hand zu tun findet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Also alles, was du irgendwie anpackst mit deinen Händen, das tue mit Kraft, mit deiner ganzen Kraft, das tue mit Leidenschaft. Im Neuen Testament wird das weitergeführt, Kolosser 3, Vers 23. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen, dem Herrn. Ich denke, da ist auch etwas, was einen Blickwechsel bedeutet. In den Herausforderungen, in den Nöten, starren wir nicht auf den Verlust, auf den Schmerz, auf die Krankheit und auf das, was Menschen nach unten drückt. Wir schauen auf den Herrn und sagen, gib mir jetzt die Gnade, gib mir jetzt die Möglichkeit eines tröstenden Wortes. Gib mir jetzt das feste Herz. Jede Krankenschwester muss beherzt sein. Und ich staune manchmal, wie beherzt manche Krankenschwester auch Pfleger sind, dass sie im Angesicht der täglichen Not noch, hätte fast gesagt, Witze machen können, aber Freude verbreiten können. Ich weiß, um einen Pfleger, der hat es wirklich fertig gebracht, so einen Spaß zu machen, wenn er ins Krankenzimmer trat. Und ich habe das genossen. Ich dachte, Mensch, woher nimmt dieser Mann die Kraft? Ich weiß nicht, ob er ein Christ war. Beherzt zu sein. Das heißt, positiv zu leben und die Lebenseinstellung zum Leben zu bewahren, auch unter den Herausforderungen, die uns ja umgeben. Als Pastor, als Mutti, als Hausfrau, als Abdichtungstechniker, als Teppichreiniger, als Gießer, als Lehrer, als Erzieher, wie auch immer, wie unser Beruf auch aussieht. Ich weiß, dass einerlei am Arbeitsplatz uns manchmal aufreiben kann. Aber soll es das? Ich denke, wir sollten, auch wenn wir nur ein kleines Rädchen sind in dem ganzen Gefüge einer Firma, trotzdem unseren Platz ausfüllen. Und bei einem Uhrwerk kommt es auf jedes Rädchen an, hat mir mein Schwiegervater gelehrt. Wenn es an einer Stelle hakt, kommt das ganze Uhrwerk zum Erliegen. Und da muss diese Stelle rausfinden. Und wir Christen wollen doch nicht die Stelle sein, die dann herausgefunden wird, wo der Chef dann sagen muss, ach, auf diesen Mitarbeiter kann ich verzichten. Das ist keine Leidenschaft. Und wir können uns dazu nur gegenseitig ermutigen. Auch als Oma und Opa können wir noch Leidenschaft entwickeln für unsere Enkel. Ich weiß noch, wie sie kamen, wo sie noch kleiner waren. Jetzt sind sie größer, das interessiert sie jetzt nicht mehr ganz so, haben sie ihre anderen Schwerpunkte. Das Erste war, wenn sie in die Stube traten. Opa, wir wollen heute Abend eine Mäuschengeschichte hören. Sie sind also nicht eingeschlafen, ohne dass ich jetzt versuchte, das Letzte zusammenzukratzen und noch ein bisschen Begeisterung, eine Mäuschengeschichte zu erzählen von dem, was die Mäuschen erleben an ihrem sonnenreichen Tag. Sie warteten darauf, dass da noch etwas aus dem Opa an Leidenschaft rüberkommt. Und ich bin dann durchs Zimmer marschiert, habe an die Türen geklopft und dann kam eben der Förster zum Tragen und hat sein Gewehr auf der Schulter und dann ging es mit den Mäusen hinaus in den Wald und dann haben sie Hasen gefangen und so weiter und so fort. Und die hingen an meinen Lippen. Leidenschaft. Menschen werden angezogen von Menschen, die Leidenschaft haben. Du hattest in deinem Gebet diesen schönen Satz zitiert. Ich will ihn nochmal sagen. Er war ja in der Losung jetzt. Euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, unserem Gott. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang das Salomo betete? Als der Tempel eingeweiht wurde. Und da erlebte er ja etwas, was ihn sicher zum Staunen gebracht hat. Ich weiß nicht, wie das aussah. Da erfüllte die Herrlichkeit Gottes den Tempel. Und keiner konnte hinzutreten vor Herrlichkeit Gottes. Weiß nicht, war da eine Riesenflamme in diesem Tempel? Oder war da irgendwie die Kraft Gottes so mächtig, dass wenn man hinzutrat, man zu Boden fiel? Wie etwa Johannes, der den erhöhten Jesus sah und zu seinen Füßen fiel? Jedenfalls als Salomo das sah, die Herrlichkeit Gottes erfüllte den Tempel, da konnte er nur beten. Und ich will aus einem langen Gebet einen Satz zitieren. Herr, erwecke in uns, Gemeinde Israel, den Wunsch, in allem deinen Willen zu tun. Erwecke in uns den Wunsch, in allem deinen Willen zu tun. Und euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, eurem Gott. Das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht hin. Wir brauchen den Heiligen Geist und seinen Dienst an unserem Herzen. Und wir sollten beten, Heiliger Geist, bewege mein Herz zu Gott hin. Fass es zusammen, ihn zu ehren. Und diese Priorität richte doch in mir auf. Das ist die wertvollste Bitte an den Heiligen Geist. Ja? Dass unser Herz nicht ausbrennt, sondern dass wir uns immer wieder erheben können und sagen, ja, ich will weitergehen. Ich will die Resignation hinter mir lassen. Und ich lasse mein Herz immer wieder entzünden an seiner Liebe. Durch die Leidenschaft leben wir, durch die Vernunft existieren wir nur. Louis Armstrong, ihr kennt diesen Trompeter, ein Jazz-Trompeter, sehr berühmt. Ich habe extra im Vorfeld mir nochmal ein Stück mit seiner Trompete angehört. Es ist schon fantastisch, wie er seine Trompete spielt und wie er dann auch singt und wie er in den Filmen auch mitspielt. Ein gläubiger Mann, der von Herzen Gott glaubte und er sagt einmal, tue nie etwas halb, sonst verlierst du mehr, als du je wieder einholen kannst. Tue nie etwas halb, sonst verlierst du mehr, als du je wieder einholen kannst. Ich lasse mich auch von Steffens Leidenschaft immer wieder anzünden, wenn er da auf seine Höhen steigt, auf die Berge, und seine Skier anschnallt und dann geht es mit Geschwindigkeit ins Tal hinab. Auch dazu braucht man Leidenschaft. Und ich schwimme gerne. Und den See, den wir uns ausgesucht haben, wo wir Urlaub machen, der ist ungefähr 800 Meter breit. Und dann schwimmen wir hin, dann schwimmen wir wieder zurück, dann machen wir eine Pause, dann gehen wir wieder ins Wasser, dann schwimmen wir wieder hin und schwimmen wir wieder zurück. Und ich genieße es, vor allem wenn es heiß ist draußen. Ja. Wenn es kühl ist, ist es ein bisschen schwieriger. Ich kam auch schon mal das Rettungsboot gefahren. Schaffen Sie es denn noch bis ans Land? Ja klar, sagten wir, wir schaffen es noch. Da waren sie also irgendwie ein bisschen skeptisch, ob wir die guten Schwimmer sind. Ja, aber ich liebe es, im Wasser auch zu sein. Wir brauchen eigentlich für alles Leidenschaft. Auch zum Kochen brauchen wir Leidenschaft. Ein stumpfes Messer ist viel benutzt worden. Wir kennen dieses Wort, diesen Ausspruch. Und ein abgestumpftes Herz hat zwar seine Geschichte mit Gott, hat vielleicht auch viele Taten, worauf es sich berufen kann. Allerdings ist es nicht mehr so an Gott dran. Ein abgestumpftes Herz lässt sich nicht mehr so von der Liebe Gottes bewegen, auch von der Liebe Gottes erfüllen. Ist nicht mehr innerlich auf dem Sprung, Herr, zeige mir doch. Wie soll ich mich jetzt verhalten in dieser Situation? Was hast du jetzt für Antworten auf diese Frage? Ja, was soll ich jetzt essen und trinken, was mir gut tut und was ich vermeiden sollte? Das sind also alles Dinge, und wir sollten in allem eine gewisse Leidenschaft entfalten. Am Anfang fiel es mir schwer, Smoothie mitzutrinken. Meine Karin hat eine Leidenschaft dafür. Ja. Ihr kennt dieses grüne Getränk, was dann aus Brennnesseln und aus anderen Kräutern, die sie da im Garten pflückt, zusammengemixt wird. Und da ist noch eine Banane drin, das ist wegen mir, damit es nicht ganz so bitter schmeckt. Ja. Und sie trank das mit Leidenschaft. Und ich dachte, boah, warum schmeckt ihr das so? Ja? Mir war es am Anfang schwer, aber jetzt trinke ich es auch mit. Ich trinke es auch ihr zuliebe mit, weil sie es für uns beide mixt. Und weil ich mir sage, warum soll ich gerade das aus meiner Leidenschaft herausnehmen, was mir gut tut, was auch gesund macht. Jesus sagt den Ephesern, ich kenne deine Werke, deine Mühe, deine Geduld. Ich habe nur zwei was aufgeführt, da ist noch mehr geschrieben, ja? Wie ihr die Lehre bewahrt habt und so weiter und so fort. Ja? Also ich kenne das, was du tust, deinen Tag lang. Deine Werke, die kenne ich. Und Jesus streicht sie nicht durch und sagt nicht, das ist nichts. Aber er weist uns auf eine Quelle hin. Wir können nämlich ausbrennen in unseren Werken und in dem, was so unseren Alltag bestimmt. Und ich habe aber gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe, sie sieht nur den Geliebten. Und sie ist darin voller Leidenschaft. Und wenn man verliebt ist, ja, kennt es ja alle aus euren jungen Tagen. Ich bin jetzt auch über 60, also ich kenne das auch noch. Ich habe mich da aufgemacht und bin, ja, von Lauter nach Lunzenau, ja, eine anderthalbe, fast zwei Stunden mit dem Moped gefahren. Damals ging es noch auf der Autobahn. Da bin ich dann langgezuckelt und die Trabants sind bei mir vorbei und dann die Wolken, die mich dann annebelten, das war nicht unbedingt angenehm. Aber warum bin ich gefahren und das zweimal in der Woche? Weil ich verliebt war. Weil ich bei meiner Karin sein wollte. Und alles andere wurde dann ein Stück dem untergeordnet, sie zu treffen, mit ihr Gemeinschaft zu haben. Und genau das sagt der Herr. Es wird uns alles zur Last, wenn uns nicht die Liebe unseres Herrn bewegt und beflügelt. Jesus selbst ist ja ein großes Vorbild in der Leidenschaft. Da denken wir an die Tempelreinigung, ist uns ja sehr bekannt. Was für eine brennende Leidenschaft für das Haus seines Vaters. Das Haus meines Vaters soll ein Bethaus genannt werden. Und nun kommt hier ein Zusatz, den nur Markus überliefert. Für alle Nationen. Also der Tempel sollte ein Gebetshaus sein für alle Nationen. Und wenn dann irgendwelche außerjüdischen Typen in den Tempel kamen, da haben sie gedacht, ja, in unseren Götzentempeln geht es ja auch nicht anders zu. Da geht es auch nur um den Verdienst. Und da werden eben dann auch nur Unruhe und Stress verbreitet. Ich will es mal überzeichnen. Ja. Letzten Endes hatte das ja auch alles eine Bedeutung. Man konnte ja, wenn man kilometerweit gewandert ist, nicht noch ein Schaf mitnehmen und dann noch das Opfertier. Und dann konnte man dort ein Opfertier kaufen. Aber warum im Vorhof? Und nicht auf den Straßen vor dem Tempel. Und Jesus mit Recht prangert es an und sagt, Leute, ihr habt aus dem Gebetshaus eine Räuberhöhle gemacht. Und die Leute, die ja, waren voller Aufregung, als er dann den Tempel reinigte. Aber ich, das wird manchmal übersehen, ich erinnere dann an eine Episode. Nach der Tempelreinigung, wer kam? Da kamen die Blinden, die Tauben und die Lahmen. Sie kamen in den Tempel und Jesus heilte sie. Also Jesus hat sich nicht in seinem Zorn verunreinigt und ist nicht schuldig geworden an den Menschen oder vor Gott, aber er hat eine Leidenschaft. Und ich denke, der Herr sieht unsere Leidenschaft, auch wenn wir mal zornig werden über missliche Verhältnisse und Zustände, auch in unserer Gesellschaft. Wir dürfen sie anprangern. Aber Jesus war dann auch da und er liebte und er heilte und er hat dann auch Antworten gehabt. Und dann fassen doch die Jünger dieses Geschehen um die Tempelreinigung zusammen mit einem Satz. Der Eifer für das Haus Gottes hat ihn verzehrt. Der Eifer für das Haus Gottes hat ihn verzehrt. Was für eine Leidenschaft im Herzen Jesu. Also sie mussten das anerkennen, ne? Was der Herr hier getan hat, das war aus einer tiefen Betrübnis heraus, weil man das Gebetshaus, den Tempel, so verunreinigt hat. Und ich hatte schon von der Leidenschaft am Kreuz gesprochen, die unser Herr aufbringt. Unter den misslichsten Verhältnissen bringt er diese Leidenschaft auf. Und ich denke auch an den Johannes, den Täufer. Kommt aus einem guten Haus, also im Haus eines Priesters. Und das war ein gebildeter Mann. Und was macht er? Verzichtet auf Wohlstand und Reichtum und dem damaligen Luxus, geht in die Wüste, ernährt sich von Honig und Heuschrecken. Ich weiß nicht, ob wir sowas mal zusammengemischt haben, um es zu essen. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Heuschrecke soll gar nicht so schlecht schmecken, aber ich würde nie eine essen. Vielleicht auch, wenn mich der Hunger wirklich treiben würde, auch das zu mir nehmen. Soll ja sehr proteinreich sein, habe ich mir sagen lassen. Ja, und der Honig dazu. Aber er verzichtete und lebte in der Wüste. Warum lebt er in der Wüste? Diese Einsamkeit hat sein Herz, seine Gedanken ausgerichtet auf den einen, von dem er berufen war. Die Liebe zu diesem, seinem Gott, seinem himmlischen Vater, hat ihn so stark bewegt. Und dann kommt er mit einem Mantel mit Kamelhaaren. Ich weiß nicht, war das innerlich, äußerlich, das Kamelhaar? War das von allen beiden Seiten, sodass das auch noch recht kratzte und stachelte auf seinem Körper? Ein Asket, der für eins lebte. Für Gott. Wir schimpfen ja, oder schimpfen nicht, aber ich staune über Asketen. Wenn sie wirklich eine Liebe zum Herrn haben, ist das okay. Ja? Und man müsste mal in die Kirchengeschichte reinschauen, wie viele Asketen es da gab, die aus Liebe zu Gott und dann auch fantastisch von ihm beschenkt, ja, ihr Leben gestalten in einer Hingabe, dass wir nur staunen können. Und wir sehen dann ja etwas von der Schärfe, von der Klarheit und von der Leidenschaft des Johannes, als er anfängt, zur Buße zu rufen. Wer hat euch gesagt, dass ihr vor dem Zorn Gottes fliehen könnt? Bringt Früchte der Buße hervor. Die Axt ist den Wurzeln des stolzen Baumes schon angelegt. Und jeder Baum, der nicht gute Früchte trägt, habe jetzt mal Baum eingefügt, steht nicht dort, ja. Er, der keine Früchte trägt, er wird umgehauen. Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer, dem bin ich nicht wert, die Riemen seiner Schuhe aufzulösen und er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Ich weiß nicht, wie wir zu diesem Bibelwort stehen, mit Geist und mit Feuer taufen. Ich spüre das immer bei den Christen in Eritrea, dass sie mit Geist und mit Feuer getauft sind. Ich habe jetzt auf Bibel.tv wieder ganz neu gehört, in China in den letzten 30 Jahren 11 Millionen Christen. Und die Gemeinde im Untergrund wächst und wächst. Und dann wird berichtet von einem Mann, ein gläubiger Mann, der war 11 Mal im Gefängnis. weiß nicht wie lang, vielleicht hat er die Hälfte seines Lebens im Gefängnis gefristet, ist jetzt frei und man nennt ihn einen Apostel der jungen Kirche in China. Warum? Weil er sich dort bewährt hat, weil er seinen Glauben nicht abgesagt hat, weil er jahrelang gelitten hat, geschlagen wurde auch, gefoltert im Gefängnis. Jetzt kommt er heraus und ich denke, die junge Kirche, sie sieht dieses väterliche Herz, dieses Herz der Barmherzigkeit, dieses Herz der Liebe, dass sie sagen, das ist ein Apostel unserer Kirche. Fantastisch geschliffen, fantastisch zubereitet im Leid, nicht resigniert, nicht aufgesteckt, sondern ein Überwinder, eine Siegerpersönlichkeit geworden. Was ist das für eine Leidenschaft, für ein Feuer, das brennen darf innerhalb der Menschen? Ich will uns mal noch ein Bibelwort zitieren. Paulus schreibt, denn ich kenne eure Bereitschaft, euren Einsatz, den ich auch vor anderen rühme, 2. Korinther 9, Vers 2, dessen Eifer oder dieser Eifer, so steht es, hat die Mehrheit angesteckt. Dieser Eifer hat die Mehrheit angesteckt. Manchmal beginnt es mit einem, der eifersüchtig, der leidenschaftlich aufsteht in seiner Situation. Und alle denken, erst mal ein bisschen abwarten, erst mal ein bisschen misstrauischer, wird das durchhalten? Wird er wirklich auch hier dranbleiben oder wird die Leidenschaft früher oder später wieder nachlassen? Kennen wir ja alles, ist auch manchmal berechtigt. Es gibt Raketen, die starten im Glauben, ja, Raketenchristen, und die starten im Glauben und das geht da los. Und wenn man dann nach 2 Jahren mal nachfragt, ja, was ist mit diesem oder jenem, dann merkt man, die Leidenschaft war eben nur kurz gewesen. Das durchzutragen ist wichtig. Die Treue der Leidenschaft dazuzufügen ist ganz wichtig. Ja, also, eine Person mit Leidenschaft reicht aus, um etwas zu bewegen, auch innerhalb der Gemeinde. Wann waren wir das letzte Mal leidenschaftlich? Und wofür waren wir leidenschaftlich? Ich weiß, mein Bruder, mit dem ich über Leidenschaft gesprochen habe, der sagt, die Leidenschaft ergriff mich, als die Flüchtlinge kamen. Da war eine Leidenschaft in meinem Herzen. Und wir haben das alle gespürt. Das ganze Dorf, Schönheide, sprach von diesem Mann und von seiner Leidenschaft für die Flüchtlinge. Seine Frau konnte das gar nicht mehr richtig kompensieren, richtig verstehen. Ja? Wo bleibt denn die Enkel und die Familie, vernachlässigst du? Weil eine Leidenschaft in ihm brannte. Und bis heute erinnern sie sich noch, die Flüchtlinge, an diesen Mann. Lassen wir, es ist jetzt vorbei, die Flüchtlinge sind, meistens sind es nur noch 5, 6, die jetzt in Schönheide sind, von den über 40. Ja. Die Leidenschaft, das hat doch, konnte sie wieder beiseite legen. Aber es ist stark, ja. Wenn solch eine Kraft sich in uns entfaltet. Wie viel Leidenschaft gibt es gegen die Sünde in unserem Herzen? Unser Vater hat uns versprochen, gegen unsere Feinde mit uns zu kämpfen. Aber wie ist es mit unseren Freunden? Wie ist es mit unseren Freunden? Lieben wir es zu sündigen? Lieben wir es, dieses und jenes zu tun, was nicht dem Willen des Herrn entspricht? Ist es mir angenehm, wohltuend? Stehe ich vielleicht sogar noch zu meinem Freund, den Sünder? Ist in mir, jetzt nicht dem Freund und Sünder neben mir. Da sagt ja der Herr, ja, du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, aber den eigenen Balken, den erkennst du nicht. Wir brauchen Leidenschaft, gegen die Sünde und gegen die Sucht und gegen das Fehlverhalten in unserem Leben. Und das rettet uns nur, wenn der Heilige Geist diese Leidenschaft in uns entfacht. Psalm 139: Durchforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz und prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich auf einem Weg bin, der dich kränkt, der oberflächlich und lau ist, habe ich jetzt eingefügt, dann bring mich zurück auf dem Weg, der ins Leben führt. Herr, lass uns leidenschaftlich leben. Amen.